Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Es ist sehr ermutigend, so viele Gesichter zu sehen. Ich bin fasziniert. Also ich muss ganz ehrlich euch loben. Also es ist wirklich ermutigend. Ich bin sehr froh und ich habe sehr viel Freude momentan. Auch das Singen, also ist wirklich stark. Und als Gemeinde muss ich ganz ehrlich Lob aussprechen. Also Gott sei gepriesen für diese Gemeinschaft hier. Wir haben gerade 1. Korinther Kapitel 10 gelesen. Und da war ein Vers, den ich mir dann angeschaut habe beim Lesen, auch privat. Und der ist mir immer wieder aufgefallen, ich bin mir sicher auch euch aufgefallen. Der Vers 31 aus dem 10. Kapitel 1. Korinther. Da steht nämlich, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ein sehr bekannter Vers unter den Christen, ein Vers, der immer wieder gepredigt wird. Ein Vers, der immer hergenommen wird, um zu zeigen, was der Wille Gottes ist, tut alles zu seiner Ehre, zu seiner Herrlichkeit. Nun, ich möchte kurz die Frage stellen, wie kann man denn Gott Ehre bereiten? Nicht? Ganz simple Frage eigentlich, oder? Prinzipiell ihm dienen, oder? Also Gott zu dienen, bringt ihm bereits Ehre, ihn achten, ihn schätzen, ihn respektieren, oder? Also als einzelne Person natürlich, auch als Gemeinde im Kollektiv. Und ich denke auch, es ist möglich, theoretisch zumindest, dass ja, alle Menschen Gott Ehre bereiten können. Theoretisch. Reden wir jetzt vom Theoretischen. Also stell dir vor, du gehst aus der Haustür raus, du siehst Leute auf einmal ihre Bibeln lesen. Okay? Oder du sitzt in der U-Bahn, Menschen reden über Jesus. Okay? Oder in der Pause bei der Arbeit betet man gemeinsam, damit die Dinge gelingen, damit der Herr Segen schenkt. Oder Verstrittene versöhnen sich. Auf einmal, ja, wo viel Streit ist, in der Familie, unter Freunden, einstigen Freunden, passiert auf einmal Versöhnung. Natürlich, wenn wir unsere Fantasie aktivieren, wäre das so oder sollte so sein. Oder Geschiedene versöhnen sich, niemand lästert, ja, alle Menschen predigen Gottes Wort. Das wären fast schon himmlische Zustände, möchte ich meinen. Und. Jeder Gott gibt Gott jederzeit die Ehre. Und manchmal habe ich solche Gedanken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber manchmal überlege ich, was, wenn das wirklich so wäre? Was, wenn wirklich jeder Gott die Ehre geben würde? Es würden alle Probleme verschwinden, die wir haben in dieser Weltzeit. Okay? Und Menschen haben leider viele Probleme, weil sie Gott eben nicht die Ehre geben. Und in Johannes 8,34 lesen wir zum Beispiel, ich lese es vor, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wir lesen auch zum Beispiel, dass Gottlose eben Knechte der Sünde sind. Sie sind gefangen in ihrer Sünde und kommen da nicht raus, ohne an Jesus zu glauben. Aber abgesehen von dem allem, wir wissen, die Welt ist in Sünde, die Welt anerkennt Gott nicht an, die Welt lebt, wie sie leben will, hat ihr eigenes System, spricht Sünde gut, das Gerechte spricht sie böse, wehe denen, so nebenbei gesagt, die das Gute böse nennen und das Böse gut. Aber eines sei auch gesagt, liebe Geschwister, unter den Christen wird Gott heute oft nicht die Ehre gegeben. Das sei nämlich klar und deutlich gesagt. Ja, viele wissen nicht einmal, wie sie Gott die Ehre geben sollen. Sie wissen nicht einmal, wie kann ich jetzt Gott dienen? Wie kann ich ihn schätzen? Was ist zu tun? Ja, du gehst nämlich in die heutigen Gemeinden. Du hörst fast jeden Sonntag eine Standardpredigt über Liebe, Auferstehung und so weiter und so fort. Ja? Und das Problem ist, du hörst nicht wirklich die andere Seite. Du hörst nicht wirklich diese anderen Verse, wo dann klar drinnen steht, was jetzt zu tun ist. Was ich jetzt als Christ ändern muss. Ja? Wo ich aus dem Gottesdienst herauskomme und weiß, okay, diese Woche muss ich an der oder jenigen Sache arbeiten, allgemein gesprochen. Es kann irgendeine Sünde sein, die dich betrifft oder wen anderen betrifft. Spielt keine Rolle. Viele Christen wissen heute nicht mehr, wie sie Gott ehren sollen. Deswegen die heutige Predigt, der Titel der heutigen Predigt, tut alles zur Ehre Gottes. Und wenn du heute so jemand bist, so nebenbei gesagt, ja, gibt es einige von uns, die in anderen Gemeinden auch schon gewesen sind und andere Gemeinden besucht haben. Und auch ich persönlich gehe in Wien in eine Gemeinde. Ja, ist kein Geheimnis. Wenn du so jemand bist, der gerade zuhört und du bekommst keine Speise in deiner Gemeinde, du kannst dort nicht wachsen, du kannst dort nicht weiterkommen im Glauben. Wenn du derjenige bist, der verhungert momentan, und jeden Sonntag leer nach Hause kommt, ja, dann lass mich eines klarstellen. Ich verstehe dich sehr gut. Ich verstehe dich wirklich gut. Okay? Und deswegen habe ich mich entschieden, eine allgemeine Predigt über die Ehre Gottes zu predigen. Ich möchte dabei drei Punkte nennen, wie du heute, jetzt, sofort, ab der Sekunde, wo du es hörst, ja, anfangen kannst, Gott die Ehre zu geben. Drei Punkte. Punkt Nummer eins. Ehre Gott mit deinem Besitz und deinem Geld. Ehre Gott mit deinem Besitz, mit allem, was du hast. Schlag gemeinsam Kapitel 3 von Sprüche auf, bitte. Sprüche, Kapitel 3. Sprüche kommen nach dem Psalmen, circa in der Hälfte der Bibel. Sprüche, Kapitel 3, ab Vers 9. Ich lese kurz vor, hier steht, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Das heißt, hier lautet der klare Befehl, ja, aus der Weisheit Salomos, ja, aus dem Buch, das eigentlich ein jeder Christ fast täglich lesen sollte, um Weisheit zu bekommen. Aber nein, es wird als Altes Testament abgestempelt, das war damals. Hier steht drinnen, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen deines Einkommens. Nur was ist das, dieser Erstling oder dieses Erstling des Einkommens? Ist der Zehnte deines Einkommens. Ja? Das haben wir auch schon ab und zu mal gepredigt hier. Zehnte deines Einkommens, wie schaut das prinzipiell aus? Du bekommst 2000 Euro, passt. 200 Euro auf die Seite für das Haus des Herrn. So schaut es einmal aus. Gott kommt zuerst. Deine Erstlinge gehören dem Herrn und nicht dir. Das ist Gottes Geld und nicht dein Geld. Und das ist das Gebot. Du kannst es zum Beispiel, du kannst es in vielen verschiedenen Stellen nachlesen in der Bibel. Also es steht sehr oft drinnen, in Levitikus 27, 30 steht es drinnen. Ein Beispiel für dich, Levitikus 27, 30. Schlag mal das gemeinsam auf, ich lese das nochmal. Levitikus 27, 30. Da steht, alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn, sie sind dem Herrn heilig. Amen. Amen. Wem sind sie heilig? Dem Herrn sind sie heilig. Sie sind nicht mir geheiligt. Es ist nicht so, dass ich am Ende des Monats nach Hause komme mit meinem Geldumschlag, sowas früher zumindest. Mein Vater hat noch damals Geldumschläge bekommen mit sehr viel Geld da drin am Ende des Monats. Und dann schaue ich das Geld an, es gehört mir, es ist alles meins. Ja, für die Welt vielleicht. Aber wenn du ein Christ bist, dann ist der Zehnte, dann sind die Erstlinge des Geldes dem Herrn heilig. Okay? Und nicht dir heilig, so nehmen wir gesagt. Und die Konsequenz daraus, so werden sich deine Scheune mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen, ja, das wird passieren. Wenn du anfängst, die Erstlinge abzugeben, wird Gott dafür sorgen, dass deine Scheunen gefüllt bleiben, dass du genug zum Essen hast, dass du Überfluss hast sogar. Ja, okay, Gott wird immer dafür sorgen natürlich, dass du nicht verhungerst und stirbst, wenn du sein Kind bist. Ja, also wir auch unsere Kinder natürlich nicht im Stich lassen, wenn sie hungrig sind und bitten, hey, ich bin hungrig, dies und das. Irgendwann gibst du ihnen dann was zum Essen, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Okay, wir sind keine Extremisten hier, die dann ihre Kinder irgendwie versuchen, mit Hunger zu erziehen. Das ist absolute Dummheit, finde ich. Gibt es aber auch unter extremistischen Strömungen. Ja. Hey, ich gebe dir nichts zum Essen, bis du lernst, mir zu gehorchen. Ich glaube, das ist Dummheit. Ich glaube, das ist nicht biblisch. Aber, weißt du, Gott wird dafür sorgen, dass du zwar nicht verhungerst, aber wenn du mit deinem Besitz erst, wenn du den Erstlinge gibst, dann wird er auch dafür sorgen, dass deine Scheunen sich füllen und du wirst dir keine Sorgen machen müssen um deinen Besitz, um dein Geld. Das liest du auch nicht nur in Levitikus. Ja, viele haben ein bisschen einen Sensor, der anspringt, wenn sie das Wort Levitikus hören. Nicht? Dann macht es auf einmal Klick, Levitikus. Nein, nicht schon wieder. Zu viele Dinge da drinnen, die ein bisschen komisch sind. Weißt du, okay, lass mal Levitikus stehen. Es ist Wahrheit. Ich glaube, dass Levitikus hundertprozentig heute zutrifft. Paulus nimmt das sogar her, das Beispiel, und wendet es auf die Gemeinde an, so nebenbei gesagt. Aber es steht auch im 1. Mose. Abraham gibt Melchisedek, dem Herrn Jesus sozusagen, den Zehnten von seinem Besitz. Wie schaut es damit aus? Was ist mit allen anderen Büchern von Moses? Muss jetzt nicht Levitikus sein. Ja, das Buch Levitikus ist das dritte Buch Moses. Okay, nur falls es nicht so klar ist. Oder in den Propheten. Oder wie schon gesagt, im Neuen Testament wird darauf Bezug genommen. Für den Dienst des Ältesten, für die Diakone, die dann auch Unterstützung bekommen von der Gemeinde, weil sie eben diese geistliche Arbeit tun. Ja? Es ist absolut aktuell, auch für heute. Was ist mit Jakob am Ort Bethel? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber Jakob hat einen Bund mit Gott geschlossen, hat gesagt, wenn du mich versorgst, wenn du mich heil nach Hause bringst, wenn du mir Kleidung gibst, will ich dir von allem, was ich habe, den Zehnten geben. Dieser Zehnte ist an diesem Ort Bethel, Haus Gottes. Ja, Bethel heißt Haus Gottes. Dort hat er ihm den Zehnten sozusagen versprochen, diesen Bund geschlossen. Ja, dir gehört der Zehnte. Ich gebe dir den Zehnten von meinem Besitz. Tut alles zu Ehre Gottes, liebe Geschwister. Du kannst heute Gott ehren mit deinem Besitz, mit deinem Zehnten. Aber ich möchte natürlich auch auf einen zweiten Aspekt eingehen. Besitz kann natürlich auch etwas Materielles sein. Ja, alles Mögliche. Vielleicht dein super teures Auto, ja? Vielleicht dein Haus, vielleicht deine ganzen Schränke, die auch sehr viel Wert haben können. Ja? Es kann alles Mögliche sein. Und ich denke, natürlich ist zunächst einmal gemeint Besitz, Erstlinge und Geld und so weiter. Aber man kann es auch umwälzen auf den Besitz zu Hause. Also ehre Gott mit all deinem Besitz auch in deiner Wohnung. Auch mit dem, was du tatsächlich an Gütern besitzt. Und ich möchte dazu ein kurzes Beispiel nennen. Und ich möchte wirklich niemandem zu nahe treten mit diesem Beispiel. Okay, bitte nimm das nicht persönlich, wenn es auf dich zutrifft. Als ich noch Ausbilder war, haben mir einige meiner Lehrlinge oder Azubis, sagt man glaube ich in Deutschland, die haben mir erzählt, wie es bei ihnen zu Hause ausschaut. Ja? Und man redet halt ein bisschen, man findet heraus, okay, nicht der Ausbilder redet mit dem Lehrling und der Lehrling erzählt, wie es zu Hause ist. Ja? Und einer hat mir erzählt, wenn er zu Hause in sein Zimmer geht, ja, dann schafft er es nicht bis ins Bett. Weil da alles am Boden herumliegt, es ist Chaos zu Hause, es ist keine Ordnung und gerade mal das Bett ist sauber, damit er noch schlafen kann. Er wälzt sich irgendwie so drüber. Wieso erzähle ich das? Liebe Geschwister, wir sollten unser Zuhause offen halten für Gäste. Wir sollten offene Türen haben. Es gibt mehrere Bibelverse zur Gastfreundschaft. Ja, Römer 12, ich lese das vor. Da steht in Vers 13, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Wie willst du Gott mit deinem Besitz, mit dem materiellen Besitz, den du hast zu Hause, mit deiner Wohnung, mit deinem Haus, wie willst du Gott Ehre bereiten, wenn du gastfreundlich sein willst und die Leute kommen zu dir nach Hause und die machen dann die Tür auf und da kommt der ganze Gestank von dem ganzen Müllsackerl raus, ja, und sie, wie sollen sie dann, glaubst du, die werden zu dir nach Hause kommen? Ich vermute mal nicht. Also wenn du da keine Ordnung zu Hause hast, egal wie es jetzt aussieht, mir ist egal, wo du deine Schuhe hintust und was weiß ich, jeder entscheidet das selber, ja. Aber wie willst du Gäste empfangen? Wie willst du dienen mit deinem Besitz zu Hause, wenn es bei dir ausschaut wie am Drecksplatz? Das wird nicht funktionieren. Du musst Ordnung auch zu Hause schaffen. Und ich bin eines Tages eingeladen gewesen zu einem, weiß nicht, ob ein Bruder ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ja? Und ich komme in sein Wohnzimmer rein und auf einmal sehe ich, ein Fahrrad hängt an der Decke mitten im Raum bis nach unten. Denk mal, okay, was machen wir jetzt? Wo sollen wir jetzt? Also da kommst du überall an. Wenn du nicht schaust, bist du gleich am Pedal. Dann verblutest du wahrscheinlich, nicht? Falls du mal stirbst. Ich meine, da hängt ein Fahrrad von oben in die Mitte des Raumes hinein. Das kann doch gar nicht sein. Wie sollen wir da Gemeinschaft haben? Ja, dann schaust du die ganze Zeit durch das Fahrrad hindurch in die Augen der Person, suchst ihn nicht. Ja, ja. Sei ihm unbenommen. Von mir aus, nimm dir einen Raum, ja, wo du das machst, wo du die ganzen Sachen herumhängst, das stört mich gar nicht. Aber wenn du Gäste empfangen willst, wenn du gastfreundlich sein willst und zum Beispiel Essen servieren willst, ist es nicht gerade der beste Ratschlag, wenn ein Fahrrad in der Mitte des Raumes dann zeigt. Ja? Bin ich so der Meinung. Aber wie gesagt, ich möchte niemandem zu nahe treten. Wenn du ein Fahrrad in der Mitte des Wohnzimmers hängen hast, lass das ruhig, aber finde einen Platz, wo du die Gäste empfangst, okay? Damit sie sich wohlfühlen. Wie willst du Gäste bedienen? Also es würde so nicht funktionieren. Und liebe Geschwister, niemand kann der Gastfreundschaft entfliehen. Also, wenn du sagst, ich möchte nicht gastfreundlich sein, dann bist du im Widerspruch zum Willen Gottes. Das Wort Gottes weist uns immer wieder darauf hin, dass wir Brüder, Schwestern, ja sogar auch Ungläubige manchmal empfangen sollen. Ja? Und das ist ein klarer Befehl. Du kannst Gott ehren, tut alles zur Ehre Gottes, ehre Gott mit deinem Besitz und auch mit deinem Besitz insofern in deiner Wohnung, wie es dort ausschaut, wie du mit deinem Besitz umgehst. Ja? Es gibt aber ein kleines Problemchen mit dem Besitz und mit dem Geld. Weil, ihr habt sicher schon vernommen, dass reiche Menschen und Menschen, die viel Besitz haben, auch gefährdet sind. Sie sind sehr gefährdet. Und warum sage ich das so in klarer Deutlichkeit? Weil es passieren kann, wenn du viel Besitz hast, wenn du viel Geld hast, wenn du viele Güter hast, dass du auf den Herrn vergisst. Du könntest auf den Herrn vergessen. Und das ist nicht aus meiner Weisheit hervorgekommen. Nein, das steht im Wort Gottes. Ihr seid in Sprüche gewesen. Schlagt um auf Sprüche 30. Sprüche 30. Sprüche 30, Vers 8. Sprüche 30, Vers 8, da sagt die Bibel Folgendes. Falschheit, also das ist das Gebet sozusagen, diese Weisheit von Salomo, er betet jetzt zum Herrn. Falschheit und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Liebe Brüder, die Gefahr von viel Reichtum, von viel Besitz, die lesen wir hier. Also der Salomo hat gewusst, hey, da gibt es viele Reiche, die vergessen auf den Herrn. Er hat daraus gelernt, er betet dieses Gebet, er sagt, Herr, gib mir keinen Reichtum, aber lass mich auch bitte nicht arm werden. Weil wenn ich viel habe, wenn ich Reichtum habe, dann möge ich dich vielleicht aus Übersättigung vergessen. Das ist die Gefahr von reichen Menschen. Sie könnten Gott vergessen, weil sie eh schon alles haben. Weil sie eh schon das Haus haben. Weil sie eh schon das Auto haben. Weil sie eh schon dies oder das haben. Vollkommen egal, was es ist. Okay? Du hast vielleicht 10.000 Euro im Monat Gehalt. Okay? Und du kommst nach Hause ganz lässig, arbeitest 10 Stunden die Woche, nicht? So, aber ausgesorgt für die nächsten 20, 30 Jahre. Kann nichts mehr passieren. Es könnte sein, dass du auf blöde Ideen kommst, aus deinem Reichtum heraus sagst, ich brauche nicht einmal irgendwas. Ja? Auch Bibel lesen, ja, lese ich einen Vers, okay, aber ich habe eigentlich alles. Ich habe keine Not. Ich habe keine Not, wo ich dann zu Gott schreien müsste, wo ich dann Gottes Angesicht suchen müsste. Weil diejenigen, die Gottes Angesicht suchen, haben oft sehr viel Not. Sie haben oft Leid. Sie sind vielleicht verfolgt in der Arbeit, vielleicht unter anderen Menschen, die sie kennen, unter Familie und so weiter. Die rufen dann wahrscheinlich eher zum Herrn. Aber schau, wenn du alles hast, wenn du dir alles kaufen kannst, wirst du wahrscheinlich weniger Not haben. Ja? Und deswegen sagt doch der Salomo hier, gib mir keinen Reichtum, dass ich dich vielleicht nicht vergesse aus Übersättigung. Und wir lesen das aber auch im Neuen Testament, in Matthäus Kapitel 19. Schlagt jetzt mir diese wichtige Stelle auf, über die reichen Menschen in Matthäus Kapitel 19 auf. Also, ehre Gott mit deinem Besitz, aber es ist halt gefährlich, wenn du viel Besitz hast. Da musst du wirklich ein helles Auge drauf setzen, dass du Gott nicht dabei vergisst. Deshalb ist es auch schwer, dass viele Reiche auch zum Glauben kommen. Sie haben nicht die Demut zu sagen, ich brauche Gott, weil sie haben schon alles. Sie brauchen Gott nicht. Matthäus 19, Vers 24, wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Nun, genau aus diesem Grund, weil ein Reicher es nicht nötig hat. Er hat diese Not nicht. Ja? Er hat schon alles. Er kann sich alles kaufen. Okay? Deswegen ist es leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr, das ist ein, ich weiß nicht, ob ihr wisst, das ist ein Nadelöhr, nicht? Das ist ein kleines silberne Nadel mit einem Loch da drinnen, wo du dann sozusagen den Faden hineinschiebst, damit du dann irgendwas zusammennähst und so weiter und so fort. Ja? Es ist leichter, dass ein Kamel, ich meine, wie groß ist ein Kamel? Vielleicht so groß wie ich oder noch größer oder noch kleiner vielleicht. Ja? Es gibt unterschiedliche Größen. Also, wie willst du dieses Kamel da hineinbringen? Ich meine, es ist unmöglich praktisch, fast unmöglich. Okay, bei Gott sind alle Dinge möglich, sagt dann Herr Jesus. Also es gibt doch die Ausnahme. Aber normalerweise ist es ziemlich schwierig, dass ein Reicher eben Gott nicht anerkennt, weil er eh schon alles hat. Er hat diese Not nicht. Wenn du also Christ bist, ehre Gott mit deinem Besitz, ehre Gott mit deinem Geld. Gib den Zehnten dem Herrn, dem Haus des Herrn. Es ist nicht deiner, es ist dem Herrn geheiligt. Und pass auf, hab ein helles Auge, wenn du viel Besitz hast, dass du da ganz genau schaust, was mit deinem Besitz passiert, was es mit dir macht. Wenn es zu viel ist, du kannst nicht damit umgehen, gib's woanders hin. Gib's woanders hin. Gib's wem, der damit umgehen kann. Gib's dem Haus des Herrn von mir aus. Ja? Wenn du 10 Millionen hast, gib lieber 9 Millionen dem Haus des Herrn. Mit einer Million hast du immer noch ausgesorgt, glaube ich, oder? Und also wenn du Christ bist und reich bist, kann das eine sehr große Gefahr sein, wenn du nicht die Demut behältst. Also Punkt Nummer 1 haben wir gesagt, ehre Gott mit deinem Besitz, mit deinem Geld. Punkt Nummer 2, ehre Gott mit deiner Zeit. Ehre Gott mit deiner Zeit. Was meine ich damit? Plane dir Zeiten ein, wann du Gott Ehre gibst. So wie Daniel aus dem Alten Testament. Nicht? Und wir lesen von Daniel zum Beispiel, dass er sich dreimal vorgenommen hat, am Tag zu beten. Ich weiß nicht, wer von uns das alles macht. Ja? Ich möchte es kurz vorlesen, das Beispiel in Daniel Kapitel 6, Vers 11. Das ist im Alten Testament, eben, zählt auch zu einem der mittleren Propheten. Also da steht in Vers 11, ich lese es kurz vor, ihr müsst jetzt nicht aufschlagen, ich schlage es in Apostelgeschichte 7 auf. Das könnt ihr aufschlagen, Daniel 6 werde ich vorlesen. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Nun, wir lesen hier, dass Daniel sich scheinbar dreimal am Tag die Zeit genommen hat. Und das passiert nicht automatisch, sind immer gesagt. Du wirst nicht automatisch in deinem Zimmer auf die Knie fallen und beten, ja, wie es einige glauben. Nein, es passiert nicht automatisch. Du musst dir die Zeit nehmen. Du musst sagen, jetzt ist Zeit zum Beten. Von mir aus, um 15 Uhr ist Zeit zum Beten. Um 7 Uhr in der Früh ist Zeit zum Beten. Am Abend ist Zeit zum Beten. Und schieb noch eine Session mit rein. Am Mittagessen, beim Mittagessen beten wir auch zum Herrn. Danken dem Herrn fürs Essen, fürs Trinken. Weißt du, du musst dir die Zeit nehmen für den Herrn. Es passiert nicht automatisch. Nichts ist automatisch im Leben. Okay, ein Auto fährt auch nicht von selbst. Außer Knight Rider. Aber das ist schon lange her. Wobei, ich meine, heutzutage muss man schon sagen, es gibt auch so künstliche Intelligenzen, aber die haben auch Menschen programmiert. Das ist nicht von selbst entstanden. Ja? Es fällt nicht vom Himmel alles. Okay? Das heißt, nimm dir die Zeit zum Beten, ehre Gott mit deiner Zeit, nimm dir Zeit zum Beten. In Apostelgeschichte 27 lesen wir zum Beispiel an einem anderen Beispiel, da lesen wir am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, und da redete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Er hat scheinbar sehr viel Zeit genommen, der Paulus, für seine Rede. Bis Mitternacht hat er geredet. Aber auf das will ich gar nicht hinaus, sondern am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren. Scheinbar ist es so, dass die Jünger sich am ersten Tag der Woche versammelt haben. Das ist der Sonntag. Das ist jetzt, zu diesem Moment. Vor 2000 Jahren haben sie sich versammelt. Ja? Am Sonntag. Sie haben sich die Zeit genommen und gesagt, ich will Gott ehren. Wie kann ich Gott ehren? Naja, mit meiner Zeit. Wie verwende ich meine Zeit? Will ich jetzt im Bett herumliegen und herumschlummern und irgendwelche Serien schauen? Oder will ich jetzt aufstehen, ja, mich unter die Dusche schmeißen, ein bisschen Parfüm raufhauen und ein Gel von mir aus, ja, schaust sauber und ordentlich aus, kommst zum Haus des Herrn und verbringst so deine Zeit. Du kannst es dir aussuchen. Ehre Gott mit deiner Zeit in der Gemeinde, im Haus Gottes, oder ehre Gott nicht mit deiner Zeit und schau irgendwelche depperten Serien auf Netflix. Ja. Weißt du, du musst dir diese Zeit nehmen. Die Menschen gehen nicht automatisch ins Haus Gottes. Ist nicht, also ich meine, als ich klein war, meine Eltern waren Katholiken, ja, es waren jetzt nicht wirklich das Haus Gottes, es ist ein falsches Haus Gottes. Ja. Aber trotzdem hat meine Mutter mal geschaut, dass ich in den Gottesdienst gehe, in den katholischen. Ja. Und weißt du, ich bin nicht automatisch aufgestanden. Der Sonntag war mein Lieblingstag. Der Sonntag war mein Schlaftag. Okay? Ich wollte einfach im Bett liegen und einfach nur liegen. Einfach nichts tun. Ja. Schlafen, mal weg von der Schule. Okay? Weißt du, es passiert nicht automatisch, dass du aufstehst. Und auch als Christ passiert es nicht automatisch. Du musst es dir einplanen. Am besten, wenn du Schwierigkeiten hast, davor aufzustehen, am Vortag richtest du schon mal dein Hemd her oder dein T-Shirt oder sonst etwas, ja, damit du es einmal auf dem Tisch liegen hast. Und immer, wenn du vorbeigehst, erinnerst du dich dran. Oh ja, morgen muss ich aufstehen, morgen muss ich aufstehen, morgen muss ich aufstehen. Ja. Und die Schuhe gleich neben dem Bett. Wenn du wirklich Schwierigkeiten hast, hau dir die Schuhe gleich neben dem Bett. Dann musst du noch dich drehen und reinstellen. So, dann bist du schon drinnen. Ja. Okay, versuch dir Zeit zu nehmen, nicht nur zum Gebet wie Daniel, versuch dir Zeit zu nehmen, in den Gottesdienst zu kommen. Ja, das muss geplant sein und koordiniert sein. Du musst die Disziplin entwickeln. Wenn du sie nicht hast, komm nicht automatisch. Vielleicht bist du so erzogen, dass du jeden Sonntag aufstehst und hingehst. Aber vielleicht bist du auch aus der Welt, hast dich bekehrt und hast diese Probleme jetzt. Na super. Ich war jeden Sonntag in der Früh beim Fußballtraining, mein ganzes Leben lang. Und jetzt nach 30 Jahren habe ich mich bekehrt und ich soll das Fußballtraining jetzt aufgeben. Ich liebe Fußball. Wie soll ich das aufgeben? Naja, aber weißt du was? Du musst entscheiden, was ist wichtiger? Ist der Herr wichtiger? Will ich zu seiner Ehre leben? Will ich ihm zur Ehre leben? Oder will ich dem Fußballcoach zur Ehre leben? Ja? Das ist die Entscheidung, die du treffen musst. Das muss jeder von uns treffen. Ich genauso. Ich habe genauso meine Schwächen und Stärken. Ich habe auch einige Dinge umkrempeln müssen nach meiner Bekehrung. Viele Dinge, die nicht gepasst haben, viele Dinge, die nicht gestimmt haben, musste ich justieren. Das tut weh manchmal. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon gebracht habe. Wenn du wachsen willst im Glauben, wenn du weiterkommen willst im Glauben, das ist wie wenn du Muskeln aufbaust. Habe ich das schon erzählt, das Beispiel? Wie kann man Muskeln aufbauen? Es tut weh, liebe Geschwister, wenn du Muskeln aufbauen willst. Weil was muss passieren? Die Muskelfasern müssen reißen, damit sie sich regenerieren und wachsen und stärker werden. Liebe Geschwister, Wachstum tut weh. Ja, gebe ich zu. Umkrempeln tut weh. Ja, diese ganzen Suchtgeschichten in meinem Haus rauszuschmeißen und rauszuwerfen, kann wehtun am Anfang. Aber weißt du, am Ende des Tages wird es dich dazu befähigen, dass du dem Herrn zur Ehre lebst. Auch am Sonntag, auch im Gebet, aber auch im Bibellesen und so weiter und so fort. Also es gilt für alles. Ja? Lesen wir noch einen Abschnitt im 5. Mose. Schlag bitte 5. Mose auf, Kapitel 11. 5. Mose, Kapitel 11. 5. Mose, Kapitel 11. Vers 19. Und ihr sollt sie euren Kindern lehren, hier geht es um die Gebote Gottes, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Nun, viele kritisieren natürlich diese Ansicht. Sagen, ja, was redest du von Zeiteilen? Diene dem Herrn im Geiste. In der Gnade lebst du doch. Nicht? Was redest du von Zeiteinteilung? Das ist alles Gnade, nicht? Also für mich schaut das irgendwie nach viel Arbeit aus. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber wenn ich das lese, du sollst die Kinder lehren, wenn du aufstehst, also scheinbar am Morgen, so kann man es deuten, wenn du dich niederlegst, also vor dem Schlafengehen, vielleicht nochmal ein Vers durchgehen oder eine Bibelgeschichte, wenn du gehst, also du solltest dir bewusst Zeit nehmen für deine Kinder, dass du, wenn du mit ihnen spazieren gehst, auch vielleicht die Zeit nimmst, sie unterrichtest im Gebot des Herrn. Also aktiv Zeit nehmen für deine Kinder, das muss aber eingeplant sein. Es passiert nicht automatisch. Wir haben alles so viel zum Tun heutzutage. Ja? Das muss aktiv eingeplant sein. Schaut für mich aus nach strategischer Planung, dass du dir Zeit mit deinen Kindern nimmst und sie unterrichtest im Gebot des Herrn. Und wenn du gehst, habe ich hier schon gesagt, niederlegst, aufstehst. Also alles ist dabei. Ja? Alles ist dabei. Wenn du sitzt, wie kann man das verstehen? Wie kannst du die Kinder lehren, wenn du sitzt? Was heißt das? Was könnte das bedeuten? Ich glaube, das bedeutet, wenn du gemeinsam zusammen sitzt mit deiner Familie, zum Beispiel am Mittagessen oder am Abendessen, wenn du zu Hause bist, mit der Familie essen, nach dem Abendessen kannst du zum Beispiel eine kurze Bibelsession einführen. Sagen, hey, Kinder, nach dem Abendessen machen wir heute diese Bibelgeschichte durch. Okay? Das schaut für mich so aus, als wäre das sehr viel Arbeit und sehr viel Struktur und sehr viel Zeit dahinter, die man sich nehmen muss. Es ist nicht automatisch. Und ich sage es, liebe Brüder, ich sage nicht, dass man es jetzt jeden Tag alle Zeit hundertprozentig schaffen wird. Das ist unrealistisch. Vor allem, wenn du am Anfang des Glaubens bist, wirst du nicht jeden Tag alles hundertprozentig umsetzen können, was du dir vornimmst, die Zeit nehmen für den Herrn, für die Dinge. Weil wir auch das Fleisch haben, das muss langsam weg und das Geistliche muss langsam wachsen. Heißt nicht, dass du es immer schaffen wirst, aber von Zeit zu Zeit sollten wir uns doch hinterfragen und sagen, Moment einmal, zu was will ich leben? Will ich zu meiner Ehre leben oder will ich zu Ehre Gottes leben? Du musst eine Entscheidung treffen jeden Tag. Du kannst jeden Tag diese Entscheidung treffen. Und weißt du, eine kleine Warnung dazu. Wenn du dir deine Zeit einteilst mit Gott, also um ihn zu ehren, in allerlei Hinsicht, sei es mit deinem Besitz, mit deiner Zeit, dann kommt sofort die evangelikale, freikirchliche Keule. Wer weiß, welche Keule ich meine? Hat irgendwer eine Idee, welche Keule dann geworfen wird, nicht? Die stehen ja alle, die beobachten uns ja alle, nicht? Sie sagen, was machen die jetzt? Ah, Zeit einplanen, Checklisten und alles. Was werfen die dann meistens für eine Keule raus, wenn wir so strukturiert sind? Ja? Gesetzlichkeit. Die Gesetzlichkeitskeule. Du bist zu gesetzlich. Schon mal gehört? Ja. Also, ich habe das schon tausendmal gehört, glaube ich, in meiner christlichen Zeit. Also, liebe Geschwister, und das soll sogar, Sie behaupten, das ist eine Warnung an uns. Also zumindest, wenn ein Bruder zu mir kommt in einer evangelikalen Kirche, zu mir sagt, du musst aufpassen, du bist zu gesetzlich. Du musst wirklich aufpassen, dass du nicht irgendwie zu gesetzlich wirst. Leute, ich kann das wirklich nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ich liebe meine Geschwister, versteh mich nicht falsch. Ich liebe diese Brüder und Schwestern, die machen sich Sorgen um mich oder um dich, indem sie dir das sagen. Sie meinen es ja nicht böse, sie meinen es gut. Sie versuchen etwas Positives zu tun. Ja? Aber weißt du was? Ganz ehrlich, Wenn mir ein Bruder sagt, ich bin zu gesetzlich, weil ich meine Zeit einteile für den Herrn und Struktur habe in meinem christlichen Leben. Wenn mir das ein Bruder sagt, dann ist die einzig richtige Antwort: Lieber Bruder, wenn ich zu gesetzlich bin, dann bist du zu dumm. Ganz einfach. Das ist die einzig richtige Antwort, liebe Geschwister. Weil ich frage mich ernsthaft, ob ich in meinem Leben eine noch dümmere Aussage gehört habe als so eine Aussage. Also ich stelle mir aber auch die Frage, ich meine, wie kann es sein, dass gesetzlich sein schlecht ist? Wieso soll das schlecht sein? Allein schon das Wort Gesetzlichkeit. Ich meine, Gesetz ist ja eine Art Ordnung, oder? Ist Ordnung etwas Schlechtes? Kann Ordnung schlecht sein? Was, wieso sonst? Unordnung? Ist das was Gutes, das, was du willst? Kann ich mir nicht vorstellen. Und weißt du, wie kann Gesetz nicht schlecht sein? Ich meine, hat der Herr Jesus nicht das Gesetz gehalten? Ist das schlecht, was er gemacht hat? Hätte er vielleicht sagen sollen, liebe Jünger, ich bin zu gesetzlich. Ich muss aufhören damit. Ich muss mich selber schützen, sozusagen. Nein, hat er nicht. Der Herr Jesus war gesetzlich, hundertprozentig, ja, tausendprozentig gesetzlich. Er hat das Gesetz geliebt und nicht widerlegt. Ja, wie viele uns das erklären wollen, dass das gehört. Psalm 119,42, ich muss das nicht aufschlagen. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit, und dein Gesetz ist Wahrheit. Was jetzt? Wer hat recht? Der Bruder in der Freikirche, der mir erklärt, Gesetzlichkeit ist schlecht? Oder der Psalmist, der sagt, Moment einmal, hey, halt die Schnauze. Gesetz, dein Gesetz ist Wahrheit und nicht schlecht. Ja, genau das Gegenteil von dem, was die uns erklären. Diese lauwarmen Christen. Genau das Gegenteil. Nur weil sie nichts auf die Reihe bringen, weil sie nicht diszipliniert sind, weil sie keine Ordnung haben, nicht zum Haus des Herrn kommen jeden Sonntag, nicht regelmäßig ihre Bibel lesen, fühlen sich ein bisschen angegriffen, wenn sie dich mit der Bibel da rumsitzen sehen. Ich bin mir sicher, wenn jemand jetzt kommt von der Freikirche und sehen würde, hey, da sind so viele Bibeln aufgeschlagen, das heißt zu gesetzlich. Hört's auf damit. Das wäre zu viel für den, der könnte das nicht ertragen, der könnte 3 Nächte nicht mehr schlafen, glaube ich. Liebe Geschwister, gesetzlich sein ist gut. Ich meine, wir lesen auch im Römerbrief 7,14, das müsst ihr jetzt auch nicht aufschreiben, ich lese es vor, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Das Gesetz ist geistlich. Es ist nicht schlecht. Also, wenn, ich sage dir ganz ehrlich, schau, wie kann geistliches schlecht sein? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du bist zu gesetzlich, dann ist das eigentlich ein Kompliment. Das ist nichts Schlechtes. Er meint es vielleicht böse, aber eigentlich müsstest du sagen, danke. Amen. Was ist mit dir? Bist du auch so gesetzlich? Oder wenn nicht, hast du ein Problem. So musst du ihm antworten. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ist euch sicher auch mal passiert, dass der eine oder andere mit diesem Argument kommt. Von Dummheit geprägt. Nun, es gibt natürlich auch Gebote im Alten Testament, sage ich gleich dazu, ja, die wir heute nicht anwenden. Also, ich habe ein Beispiel, das Priestertum. Wir haben jetzt kein Priestertum im Sinne der Leviten. Wir werden jetzt keine Schlachtopfer hier opfern für den Herrn oder 3-mal im Jahr nach Jerusalem ziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Ja, da gibt es ja auch einige Verrückte, die das machen. Ja, Bruder Sascha weiß, wovon ich rede. Es gibt gewisse Gesetze, die geändert wurden. Ja, da steht sogar, glaube ich, in Hebräer 7 irgendwo da drinnen, dass eine Änderung des Gesetzes notwendig war, bezogen auf das Priestertum, bezogen auf diese ganzen Speisegebote, diese ganzen Lebensächtlichkeiten. Ja, das gab es. Aber davon haben wir nie geredet. Wir als Gemeinde oder du als Christ bist du nicht zu einer Gemeinde gegangen und gesagt, ich bin gesetzlich und halte die Speisegebote ein oder ich gehe jetzt 3-mal im Jahr nach Jerusalem. Davon haben wir nie geredet. Wir versuchen nur, Gott zu dienen hier in diesem Land. Und trotzdem kommen sie her und sagen, wir sind gesetzlich. Niemand von uns geht 3-mal im Jahr nach Jerusalem. Ich hoffe es zumindest. Du könntest dich jetzt outen, wenn du willst, aber würde ich es nicht empfehlen. Außer, du bist von Sinnen. Wenn du von Sinnen bist und glaubst, du musst die Feste einhalten, dann bist du verrückt. Du hast alle Grenzen, wahrscheinlich hast du 20 Gramm Weed geraucht. Weißt du, wie du auf solche Erkenntnisse kommst? Der Herr Jesus ist nicht gekommen, damit wir die Feste in Jerusalem feiern, sondern er hat das Gesetz erfüllt. Er ist die Erfüllung dieser bestimmten Punkte der Gesetze. Zum Beispiel, Jesus ist das Pessachlamm. Okay, wir müssen nicht ein Lamm opfern jedes Jahr in Jerusalem. Das brauchst du nicht zu tun. Okay? Jesus ist schon das Opfer. Und das kannst du auf alle anderen Feste auch umwälzen. kannst für jedes Fest erkennen im Neuen Testament, für was es, also wie es erfüllt ist durch den Herrn Jesus Christus. Aber tatsächlich, ich meine, es gibt Leute, die das so meinen. Die glauben, wir sind gesetzlich und meinen damit, wir halten jetzt auf einmal irgendwelche priesterlichen Anordnungen. Davon war nie die Rede. Wir haben das nie gelehrt. Ja? Und da gibt es dann so verrückte, ich meine, da gibt es einen Bruder, und ich weiß nicht, vielleicht ist er kein Bruder, aber der geht sogar so weit, und also vielleicht nicht nur die Laubhüttenfeste und die ganzen Feste, der liest bei jedem Wort, wo Gott steht, Elohim. Ja? Und also der sagt dann, im Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. So sehr hat Elohim die Welt geliebt und so weiter. Liebe, das ist weit weg von dem, was wir hier vertreten und was wir glauben. Okay? Also wir haben nichts mit diesen jüdischen Wurzeln auf uns. Wir glauben das alles nicht. Diese Art von Gesetzlichkeit lehnen wir ab. Wir lehnen ab, dass wir Hebräisch auf einmal reden im Gottesdienst und ich auf einmal jedes Mal Elohim lese. Nein, das werde ich nie tun. Okay? Das lehnen wir ab. Was wir aber nicht ablehnen, sind die moralischen Gesetze, die moralischen Anordnungen, die zeitlos sind. Amen. Liebe Brüder, wie Gott über Lüge denkt, hat sich nicht geändert seit damals. Es wird sich auch nie ändern. Wissen wir auch. Lüge kann nicht gerechtfertigt werden. Oder wie Gott über Ehebruch denkt, wird sich auch nicht ändern. Ja? Das heißt, das bezeugen wir natürlich. Diese Art von Gesetzlichkeit, da sagen wir Ja und Amen, Gott, wir erkennen deine moralischen Gebote an. Aber diese andere Geschichte mit den jüdischen Sachen, das lehnen wir natürlich ab. Also ehre Gott mit deiner Zeit, nimm dir bewusst Zeit. So wie Daniel, merkt ihr diesen Namen Daniel, der hat sich dreimal am Tag Zeit genommen fürs Gebet. Für mich ist das vorbildhaft, wirklich. Erste Klasse. Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Eigentlich solltest du 24 Stunden lang beten, aber natürlich ist das nicht möglich. Ja? Also er meint es auch nicht so, dass wir jetzt 24 Stunden lang beten, sondern das geht nicht. Du musst auch schlafen und so weiter. Aber so weit wie möglich, wenn es möglich ist, bete. Okay? Ich finde, 3 ist eine sehr gute Zahl. Lass dich nicht von lauwarmen Christen einschüchtern mit dieser Gesetzlichkeitskeule. Fühl dich geehrt. Also Punkt Nummer 1 haben wir gehört. Ehre Gott mit deinem Besitz, mit deinem Geld. Punkt Nummer 2. Ehre Gott mit deiner Zeit. Und Punkt Nummer 3. Ehre Gott mit deiner Demut. Ehre Gott mit deiner Demut. Ich glaube, ihr alle kennt den Vers in Jakobus, wo Gott spricht, das wird natürlich zitiert aus dem Alten Testament, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ein sehr bekannter Vers. Viele zitieren ihn, aber leider setzt ihn nicht jeder um. Wir sollten Gott ehren mit unserer Demut. Nun, was heißt Demut? Was heißt das? Demut bedeutet in christlicher Hinsicht anzuerkennen, dass ich oft Unrecht habe und Gott Recht hat. Ich glaube, wir sollten mal bei dem anfangen. Ich glaube, da scheitert es schon bei sehr vielen. Ich habe Unrecht, Gott hat Recht. Egal in welcher Hinsicht. Sehr allgemein formuliert, aber hab die Herzenseinstellung. Wenn du deine Bibel liest, wenn du ins Haus Gottes gehst, wenn du jemanden triffst, der gläubig ist und er zeigt dir was aus der Bibel, mach dir diese Herzenseinstellung fest im Herzen. Ich habe Unrecht, Gott hat Recht. Lass dich korrigieren von Gottes Wort. Das ist auf jeden Fall Demut. Es ist schon sehr viel Demut, was du dann hast. Wenn du tatsächlich Gottes Wort hast in deiner Hand, du liest etwas oder jemand sagt dir etwas, was eigentlich anders ist, als wie du es geglaubt hast und er zeigt das mit der Bibel, dann solltest du sofort einlenken. Du solltest einlenken und nicht auf der falschen Spur weiterfahren. Okay? Punkt Nummer 2. Ehre Gott mit deiner Demut. Demut bedeutet, seine menschlichen Grenzen anzuerkennen und Gott zu vertrauen, wenn es menschlich nicht mehr geht. Nun, wir sind ziemlich beschränkt. Also mein Leib ist beschränkt, ich kann nicht fliegen. Ja? Ist nicht so, wie im Fernseher gelehrt wird, dass es Superman gibt, das ist alles Humbug. Ja? Das gibt es nicht. Ja? Wir können nicht fliegen, wir können nicht einmal irgendetwas umsetzen. Du kannst nicht einmal dieses Gebäude alleine bauen, du brauchst viele, viele Arbeiter. Du wirst doch nicht eine Platine, diese elektronischen Geräte, ganz alleine designen können. Vielleicht brauchst du ein paar Jahre dazu, um dieses Wissen einmal dir anzueignen. Du brauchst das Wissen, was es schon gibt, darauf baust du auf. Weißt du, wir Menschen sind oft begrenzt mit unseren Möglichkeiten. Aber Demut bedeutet, wenn es nicht mehr geht, Schau, wenn du nicht mehr links und rechts weißt, sagen wir, du hast eine sehr schwierige Situation momentan in deinem Leben. Egal was, ja, denkst dir aus. Wir alle haben Probleme. Und du merkst, hey, ich muss eine Entscheidung treffen, ich weiß nicht, links oder rechts, wie geht es jetzt weiter? Weißt du, du solltest vielleicht anerkennen, dass Gott größer ist als du und dass du deine Entscheidung treffen sollst mit gutem Gewissen, aber mehr kannst du auch nicht tun. Du kannst nicht mehr tun. Du triffst die Entscheidung, du gehst dann diesen Weg, den du ausgewählt hast. Sagen wir, du willst umziehen, du weißt nicht wohin. Du hast zwei Möglichkeiten, A oder B. Und du triffst die Entscheidung mit gutem Gewissen, ich wähle B. Mehr kannst du auch nicht tun. Wer weiß, was in B passieren wird? Das kannst du nicht vorhersehen, du kennst die Zukunft nicht. Du musst deine Grenzen als Mensch anerkennen. Du musst anerkennen, dass Gott größer ist als du, dass Gott die Zukunft kennt und es gut mit dir meint. Denn alle, die Gott lieben, denen dienen alle Dinge zum Guten, sagt die Bibel. Demut bedeutet auch, und das wird jetzt ein bisschen hart sein vielleicht für einige, Demut bedeutet auch, sich deinem geistlichen Leiter, deinem Pastor unterzuordnen. Also, wir lesen davon sehr viel in der Bibel. Wir haben ein Beispiel, Hebräer 13, 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Also, du kannst nicht demütig sein, wenn du in keine Gemeinde gehst, wo es Leiterschaft gibt, wo du dich unterordnen kannst. Wie auch. Du bist dein eigener Chef in deinem Leben. Du bist der eigene Pastor. Du kannst gleich hinstellen, sagen, ich bin der Pastor, ich brauche keinen anderen. Ich brauche niemanden, ich brauche keinen Leiter, der mir sagt, wie es recht geht. Ich bin es. Betet mich an. Weißt du, das kannst du genauso sagen. Aber Demut wäre eigentlich, dass du in das Haus Gottes gehst und dich deinem Leiter unterordnest. Und das muss jetzt nicht unbedingt nur der Pastor sein. Das kann auch ein delegierter Leiter sein. Das kann jemand sein, der Aufgaben vor Ort übernimmt. Dem sollst du dich unterordnen. Das ist Demut. Und das ist nicht immer leicht. Weil unterordnen, ja, das kann man vielleicht schnell und leicht sagen. Aber wann muss ich mich unterordnen? Wenn ich dieselbe Meinung habe? Okay, der Pastor hat gesagt, wir gehen jetzt sozusagen, wir fliegen nach Afrika in dieses Land. Und du bist zufällig derselben Meinung. Also Missionsreise beispielsweise. Du bist zufällig derselben Meinung. Ich ordne mich unter, ich fliege mit. Nicht? Und jeder weiß eigentlich, dass du dieses Land liebst, dass du dort vielleicht sogar Verwandte hast und du gerne dorthin fliegst. Und eigentlich ist es für dich ein Gewinn, dorthin zu fliegen. Dafür brauchst du keine Unterordnung. Aber wenn zum Beispiel eine Entscheidung getroffen wird, wo du nicht der Meinung bist, ja, sagen wir, du wolltest unbedingt, keine Ahnung, nach Tschechien. Und die Leiterschaft hat entschieden, nein, wir gehen nach Afrika. Naja, du wolltest aber nach Tschechien. Was machst du jetzt? Machst du jetzt deine eigene Kirche und sagst, vorbei. Ich mache meine eigene Kirche, wir fliegen nach Tschechien. Ja? Oder wirst du demütig handeln, wirst du Gott die Ehre geben mit deiner Demut und dich unterordnen. Hey, du musst nicht mitfliegen nach Afrika. Aber einen Aufstand zu produzieren deshalb und Gemeindespaltung zu betreiben deshalb, das ist nicht Unterordnung, das ist nicht Demut, das ist Stolz und Gott widersteht dem Hochmütigen. Es ist ziemlich hart, sich unterzuordnen, aber das ist demütig. Demut bedeutet auch, den Streit zu lassen und einen Tag drüber zu schlafen. Also, wir wissen, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, laut 2. Timotheus, sagt der Paulus. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Also, wenn du oft streitest, wenn du oft Auseinandersetzungen hast mit unseren Geschwistern, dann bist du ein schlechter Knecht des Herrn. Du bist vielleicht gar kein Knecht des Herrn, dann bist du vielleicht ein Kind Gottes, aber den Titel Knecht des Herrn hast du dir nicht wirklich verdient. Weißt du, lass den Streit ab, es bringt nichts. Streit bringt Zwietracht, bringt noch mehr Streit, bringt noch mehr Gruben, die geöffnet werden sozusagen. Jemand, der weise ist und demütig ist, weißt du, ich muss nicht immer auf mein Recht beharren. Sagen wir, es gibt irgendein Problem in der Gemeinde, es kommt zum Streit, ich muss es nicht selber lösen. Ich kann mich einfach auch im Streit enthalten, sage ich, streite nicht. Ich bringe das einfach zur Leiterschaft, die Leiterschaft soll sich damit auseinandersetzen. Weißt du, Streit ist nicht biblisch, Streit ist nicht gesund. Im Gegenteil zu dem, was die Welt uns erklären will, ja, wenn du nie gestritten hast, bist du kein guter Mensch, bist kein guter Charakter. Also du musst viel streiten in der Ehe, weil sonst liebt ihr euch gar nicht scheinbar. Habt ihr schon mal gehört? Also ich habe das schon mal gehört, also von Leuten, die sagen, wenn du nie streitest, oder okay, jeder streitet hier und da mal, das passiert, aber sie tun so, als wäre das positiv, oft zu streiten, weil dann stimmt man sich sozusagen ab und kommt dann wieder zusammen und liebt sich dann noch mehr, so in etwa. Ja? Verstehe ich nicht. Ja, das ist im Gegensatz zum Wort Gottes, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Ehre Gott mit deiner Demut, Lass ab vom Streit. Lass ab vom Streit. Übergib es dem Herrn. Geh zur Leiterschaft, bring es dem Herrn. Oder wenn du in der Ehe Streit hast, kommt vor. Aber weißt du, du kannst auch weise sein und sagen, ich streite nicht, ich schlafe einfach drüber. Ich schlafe drüber. Am nächsten Tag schaut die Situation vielleicht ganz anders aus. Ich bete drüber. Ja? Lass ab vom Streit. Demut bedeutet auch, deine Frau zu lieben und sie höher zu stellen als dich selbst. Arbeiten zu gehen für sie, sie zu versorgen, sie zu nähren und sie pflegen. Weißt du, du kannst nicht Demut haben, du kannst Gott nicht mit deiner Demut ehren, wenn du deine eigene Frau wie Dreck behandelst. Das wird nicht funktionieren. Wenn du auf der Couch lässig rumsetzt, sie die Arbeit machen lässt, irgendwo in einer Firma, in einer wirtschaftlichen Situation, sie wird dann vielleicht sogar Chefin, ja, das ist nicht Gottes Wille. Das ist nicht Gottes Wille. Du sollst arbeiten gehen, du sollst demütig sein gegenüber Gottes Wort. Du sollst deine Frau nähren und pflegen. Du bist verantwortlich dafür und nicht deine Frau selber. Wenn du das nicht machst, bist du nicht demütig. Du demütigst dich nicht gegenüber Gottes Ordnung. Demut bedeutet, meine Sichtweise der Bibel anzupassen und nicht meine Sichtweise auf die Bibel aufzudrücken. Ich glaube, wir alle haben schon mal viele Menschen kennengelernt, die uns was erklären wollten, was eigentlich gar nicht in der Bibel steht, aber es war einfach ihre Sichtweise auf die Bibel draufgedrückt. Ja? Sie lesen die Bibel zum Beispiel entweder mit der Calvinismusbrille, ja, oder sie lesen die Bibel mit irgendeiner anderen Brille, wo ihre eigenen Dinge da drinnen stecken, damit sie uns erklären, dass ihre Sicht richtig ist und dass die biblische Sicht, die klare Sicht vielleicht nicht so richtig ist, wie wir es lesen würden. Weißt du, du musst lernen, dich der Bibel anzupassen, die Stellschrauben bei dir zu schrauben, zu drehen von mir aus, ja? Und es anzupassen dem Wort und nicht umgekehrt. Nur weil mir das jetzt nicht passt, nur weil es nicht in meine Situation hineinpasst, nur weil ich es anders gemacht habe, habe ich recht. Hier habe ich ein Beispiel. Ich meine, sagen wir, du lebst in einer weltlichen Ehe, okay? Und du lebst sehr gut. Ihr macht Kompromisse über Kompromisse. Und einmal ordnet sich der und einmal der andere. Hin und her. Jeder macht, was er will, aber sie kommen gut zusammen, sie passen gut zusammen. Und dann bekehren sie sich aber. Sie kommen zum Herrn, beide finden zum Herrn, sie werden gerettet, sie kommen ins Haus Gottes und erklären dann jedem, so wie wir es machen, funktioniert es eigentlich auch sehr gut. Also, bei uns gibt es diese Hierarchie nicht. Bei uns gibt es diese Haupt- und Gefolgschaft nicht. Gibt es nicht. Es funktioniert super. Mag sein. Mag sein, dass es super funktioniert. Aber weißt du, das ist nicht so, wie Gott es haben will. Es ist nicht Gottes Wille. Du bist nicht demütig gegenüber Gott. Weil du deine eigenen Sachen durchsetzt, die vielleicht funktionieren, interessiert mich nicht. Gott will es nicht so. Ja? Gott will, dass es eine klare Ordnung gibt in der Ehe, dass es eine klare Hierarchie gibt in der Ehe. Das heißt, ehre Gott mit deiner Demut, indem du deine Sichtweise, indem du dein eigenes Zeugnis hinterfragst. Hinterfrage dein eigenes Leben, wie du die Dinge angehst und passe sie dem Willen Gottes an. Und bitte, das ist auch ein großes Problem unter Christen. Wir glauben doch immer, wir sind die wichtigste Person auf der ganzen Welt, oder? Es geht immer nur um mich, 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 mich. Ja, ich habe das Problem, ich habe dies oder das, meine körperlichen Schwächen sind das Problem, mein Job ist das Problem, also meine persönliche Beziehung zu meinen Geschwistern ist das Problem, ich bin das Opfer, sozusagen. Weißt du, hör auf immer auf dich zu schauen. Kann ich dir nur sagen. Hör auf immer nur auf dich zu schauen. Vielleicht würde das Problem schon lösen. Ja, dann siehst du nicht mehr deine Probleme alleine, sondern du siehst auch, wie es den Geschwistern geht. Ja, du siehst die richtigen Probleme im Leben. Ja. Und weißt du, tu alles zur Ehre Gottes, ehre Gott mit deiner Demut, schau nicht immer auf dich selbst. Und es gibt auch einen Lohn für die Demut. Das steht in Sprüche 22. Können wir noch gemeinsam aufschlagen, wenn ihr wollt. Sprüche 22. Sprüche 22, Vers 4, da sagt die Schrift, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Meine Geschwister, ich glaube, das ist ein sehr guter Abschlussvers. Also wir haben jetzt drei Punkte gehört, wie man Gott die Ehre geben kann. Es gibt natürlich auch tausend andere Punkte. Ja. Man könnte wahrscheinlich für jeden dieser Punkte eine eigene Predigt halten. Ja. Ich habe es mir ein bisschen leicht gemacht. Ich habe einfach zusammengefasst, okay? Punkt Nummer 1, ehre Gott mit deinem Besitz, haben wir gesagt, mit deinem Geld. Punkt Nummer 2, ehre Gott mit deiner Zeit. Nimm dir Zeiten für den Herrn, wo du Bibel liest, wo du betest, wo du ins Haus des Herrn gehst. Das passiert nicht automatisch. Und Punkt Nummer 3, ehre Gott mit deiner Demut. Und damit möchte ich auch abschließen. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, für diese Gemeinschaft, für diese ermutigende Gemeinschaft, Herr, dass so viele Menschen hier sind, dass einfach wunderbar ist, Herr. Ich bete, dass du sie segnest. Ich bete, dass du uns auch lehrst, richtig mit deinem Wort umzugehen, Herr. Lehre uns, dir die Ehre zu geben in allen Dingen, Herr. Und hilf uns das, was auszumisten ist, Herr, dass wir es ausmisten und für den es angesprochen hat, wenn es viel ist, Herr, hilf auch demjenigen, dem es vielleicht schwerfällt, gewisse Dinge loszuwerden oder zu ändern in seinem Leben, Herr. Ich bete auch, dass du weiterhin die Gemeinschaft nachher segnest. Ich bete im Namen Jesu. Amen.